Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz. Junge Stimmen inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, denn ich habe einen Gast da. Judith Rautenberg ist bei mir im Podcast zu Gast. Und Judith Rautenberg war 7 Jahre bei uns im Staats- und Domchor tätig und die leitende Stimmbildnerin bei uns im Chor und hatte die Hauptverantwortung für alle Knaben- und Männerstimmen und lebt seit 2020 aber in den USA und arbeitet aktuell an ihrem PhD in Music Education, lebt in der Nähe von Washington DC in North Virginia und baut dort auch inzwischen sehr erfolgreich eine Singschule auf. Und wir dürfen jetzt profitieren von ihrer großen langjährigen Erfahrung rund um das Thema chorische Stimmbildung und Chorklang gestalten. Denn so einfach ist es doch nicht, wie wir es ja alle so gerne hätten, dass man einfach ein Buch aus dem Regal zieht über chorische Stimmbildung und dort einfach ein Set an Übungen übernehmen kann und damit ein total passgenaues Einsingen für die eigene Chorgruppe gestalten kann. Tatsächlich ist es so, nichts ersetzt die Fähigkeit, spontan auf den Klang zu reagieren, der genau in diesem Moment, in diesem Raum entsteht. Und wie wir dahingehend unser Ohr schulen können und immer mehr Erfahrung gewinnen können, darüber spreche ich heute mit Judith. Und wir sprechen auch über die Frage, wie wir junge Männerstimmen im Stimmwechsel in Chören musikalisch einbinden können, ohne ihre Stimmen zu überfordern. Jetzt aber genug gequatscht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview und jetzt geht's los. Also liebe Judith, ich freue mich ganz doll, dass du heute zu Gast bist hier in meinem Podcast Resonanz junge Stimmen. Und wir wollen ja heute ein bisschen sprechen über stimmpädagogische Themen und eben auch gerade Fragen zur chorischen Stimmbildung, weil das natürlich etwas ist, was alle interessiert und für alle relevant ist, die mit Chören arbeiten und sich immer fragen, wieso klingt mein Chor nicht so, wie ich es gerne hätte? Und da ist eben so ein bisschen die Frage, wie können wir da stimmbildnerisch unterstützen? Und ich kriege öfter so Fragen wie, sag mir doch mal 5 Übungen, die ich jetzt mit meinem Schulchor machen kann oder mit meinem Kinderchor und die ich jetzt so mitnehmen kann in das nächste halbe Jahr. Und dann gibst du mir die nächsten 5 Übungen fürs zweite Halbjahr. Was antwortest du auf solche Fragen?
Ja, liebe Gudrun, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Also ich finde, dass Kinderchorproben haben viel mit Mindset zu tun, also sowohl das Mindset der Leitung als auch das Mindset der Kinder. Deswegen würde ich sagen, die 5 wichtigsten Übungen sind die ersten 5 Übungen, die man macht beim Einsingen. Und die sind bei mir tatsächlich auch ritualisiert. Das heißt, auch für die Leute, die zu spät kommen, haben die ungefähr eine grobe Orientierung, was sie schon verpasst haben oder was auf sie zukommt, was vor allem bei den Kindern auch so ein Vertrauen und sofort einen Wohlfühleffekt hat. Und ich fange ganz viel an mit Balanceübungen, sowas wie den Yoga-Baum oder wir stehen alle im Kreis und stehen auf einem Bein und versuchen, unsere Füße zu kreisen oder die Knie zu bewegen, weil das sehr zentriert und die Kinder sehr ins Jetzt und auf ihren Körper zurückwirft sozusagen und die Schule draußen lässt und alles, was soweit war. Und da habe ich so ein statisiertes, ritualisiertes Programm, das ich da mache.
Das heißt, du beginnst auch mit Körperübungen, die erstmal die Kinder so ein bisschen im Hier und Jetzt ankommen lassen, richtig? Das ist so die Basis für alles, was danach kommt in Bezug auf Stimme und in Bezug auf Liedrepertoire und so weiter.
Genau richtig. Also ich finde, jemand, der mit seinem Körper nicht im Kontakt ist, kann mit seiner Stimme nicht im Kontakt sein. Und da entscheidet sich ganz viel über Klang. Und eine Möglichkeit eben ist, erstmal den Körper im Groben, weil Stimme ist ja sehr feinmotorisch, und vom Groben ins Kleine zu gehen. Und deswegen mache ich erstmal grobe Sachen wie Balance oder erstmal auf einem Bein stehen oder auch mal für die Kleineren auf einem Bein hüpfen und durch den Raum bewegen und sowas, dass auch jeder mal guckt, wer ist überhaupt da und nicht nur, ach rechts, okay, kenne ich, links kenne ich, ja, aber die anderen 20 sind mir egal, sondern dass so ein Gruppengefühl entsteht und dann gehe ich vom Grobmotorische immer weiter ins Feinmotorische, bis wir dann letzten Endes bei Kopfstimme und anderen Sachen ankommen.
Da treffen wir uns ja total in diesem Gedanken, dass wir erstmal in unserem Körper uns verbinden müssen und im Hier und Jetzt, bevor wir eigentlich in so eine musikalische Interaktion auch kommen können. Und wie schaffst du den Transfer in die Stimme? Weil ich finde, oft gibt's ja auch so Übungen, die so isoliert gemacht werden. Und dann geht's aber ja eigentlich auch darum, dass wir diese Dinge, die wir da anlegen in diesen Körperübungen, dass wir da auch eine Übertragung finden in Atem und Stimme. Hast du da irgendwie so Anregungen für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also man könnte die Kinder zum Beispiel eigentlich fragen, welche Töne sie sich vorstellen können zu verschiedenen Bewegungen. Und dann kommen schon verschiedene Ideen und dann kommt auch sowas zurück wie, nee, finde ich doof, funktioniert nicht. Immer sagen kann, Moment, vielleicht funktioniert es jetzt für ein Alt, aber nicht für ein Sopran. Und vielleicht funktioniert es für jemand Älteres, aber nicht für jemand Jüngeres. Dass man die Kinder einfach fragt und sie, okay, wir stehen jetzt auf einem Bein und wir drehen jetzt unser Fußgelenk von mit dem anderen Bein. Und welche Töne kann man denn dazu machen? Und da kommt eigentlich nie irgendwie A auf Bruststimme, sondern dann kommen schon recht feine Töne und recht feine Ideen total aus dem Bauch raus. Und so kann man nach den ersten 5 Minuten die Übung nochmal machen und sagen, jetzt überleg mal, wie könnten wir dazu klingen? Und dann verschiedene Sachen ausprobieren. Einfach sagen, okay, du würdest gerne was auf I machen, wir probieren es alle mal auf I. Was haltet ihr davon? Ja, der Chor klingt nicht so toll, es mischt sich nicht so. Sagt, okay, gibt's eine andere Möglichkeit? Ja, wir könnten mal U probieren. Ja, wir könnten mal tiefer probieren, höher probieren. Also was auch immer dann zurückkommt, einfach auch ausprobieren und den Chor selber bewerten lassen, weil die Kinder lernen recht schnell oder haben dann ein gutes Gespür dafür, mit was sie sich wohlfühlen und mit was sie sich nicht wohlfühlen. Und das, was sich gut anfühlt, ist meistens auch richtig.
Hast du so bestimmte Parameter, stimmbildnerische Parameter im Kopf, die du so durchgehst in so einem chorischen Einsingen? Oder sagst du eher, du nimmst dir so Schwerpunktthemen vor aufgrund des Repertoires oder aufgrund der Stimmentwicklung der Sängerinnen und Sänger? Kannst du da so ein bisschen so ein, quasi wie so ein Sneak-in in deinen Kopf uns geben, wie du dein chorisches Einsingen vielleicht so vorbereitest oder was da in deinem Kopf so vor sich geht? Du bereitest dich wahrscheinlich gar nicht vor.
Doch, natürlich. Also das kommt sehr auf die Altersgruppe an und das kommt sehr auf das Repertoire an. Bei den Kleineren versuche ich eine Konstante zu erhalten, weil sie die Übungen auch erstmal lernen müssen und weil sie mit bestimmten Vorgängen vertraut sein müssen. Das heißt, da suche ich mir ein Thema und dann gibt es natürlich auch entsprechendes Repertoire dazu und dann versuche ich im Einsingen bereits die Sachen anzulegen, die mir später auch dienlich sein können, auf sehr spielerische Art und Weise natürlich. Bei den Älteren setze ich bestimmte Sachen voraus. Die haben also einen bestimmten Übungskatalog bereits schon, aus dem ich ziehen kann und sagen kann, das haben wir zwar jetzt 8 Wochen lang nicht gemacht, aber nochmal ganz kurz, in der Übung geht's um ersten, zweiten, dritten, los geht's. Und das ist sehr tagesformabhängig. Also da gucke ich, wer sitzt vor mir, wo sind wir heute, wo wollen wir hin, was erwartet uns, ist es eher ein Einsingen für, keine Ahnung, einen Gottesdienst oder ist es ein Einsingen für ein Konzert oder ist es ein Einsingen für einfach nur eine Probe. Also es kommt sehr darauf an, was danach folgt, wie ich die Sachen aufbaue. Aber nur in den älteren Gruppen. Bei den Jüngeren ist es tatsächlich standardisierter.
Und dann lass uns doch mal einhaken bei den Jüngeren. Sagen wir mal, du hast eine Gruppe an Kindern, die relativ frisch bei dir sind. Was ist so das erste stimmbildnerische Thema, was du dir so vornimmst? Oder die ersten stimmbildnerischen Themen, wo du sagst, das ist erstmal so die Basis?
Also wir sagen, wir gehen Altersgruppe 5 bis 7. Das wäre so eine Altersgruppe, eine Chorgruppe bei mir. Da ist für mich der Umgang mit der Kopfstimme sehr wichtig. Weil die Kinder im Alltag sehr durch Popmusik und falschen Herangang an Stimme sehr bruststimmig unterwegs sind und aber eigentlich keine ausgeprägte Bruststimme haben und deswegen sich Druck angewöhnen oder Imitationen angewöhnen, die wir im Chorklang nicht wirklich brauchen können, weil sie sich auch nicht mischen. Und viele haben dann Probleme umzustellen in die Kopfstimme. Und wenn dann Text dazu kommt, vor allen Dingen, weil sie ja dann eine bestimmte Sprechlage haben oder eine bestimmte Sprechlage imitieren, dann singt man Kanon auf einem Text, der eigentlich in der Kopfstimme stattfinden sollte. Aber den Transfer kriegen sie nicht hin, weil sie sprechen ja die ganze Zeit in einer komplett anderen Lage, in der sie jetzt einen Text singen sollen. Und das ist für mich so das Erste, worauf ich Wert lege, ist das, und zwar, dass jeder Einzelne in meinem Chor die Option hat, die Kopfstimme aktiv zu verwenden und auch eine bewusste Entscheidung treffen kann, die Kopfstimme aktiv zu verwenden. Ich finde, das können die im Alter auch.
Jetzt ist natürlich sehr spannend, wie genau machst du das? Was sind so deine Bilder, mit denen du die so in die Kopfstimme lockst? Weil das ist ja ein Thema, was unglaublich viele Menschen beschäftigt. Wie kann man die Kinder in die Kopfstimme bringen?
Tja, auch da gibt es keine Universalantwort leider. Weil Also die Frage ist, wie viele Kinder habe ich vor mir? Wie viele davon sind bereits in der Lage, die Kopfstimme zu singen, einfach weil sie gut imitieren oder weil sie einen anderen Körperzugang haben? Und bei denen das nicht möglich ist, was liegt vor? Wo kommen die her? Ist es einfach nur mangelnder Umgang mit Stimme? Da muss man es im Prinzip gar nicht thematisieren. Man muss sagen, jemand hat bis jetzt mit 6 in den Chor eingestiegen, die anderen singen schon ein Jahr und braucht einfach Zeit und findet es vielleicht auch manchmal ein bisschen doof und uncool, weil es einfach ungewohnt ist. Da muss man es gar nicht so richtig thematisieren. Also es ist nicht, dass ich mit denen spreche, sondern ich lasse die dann auch mal eine Weile einfach brummen und ausprobieren. Weil wenn sie selber drauf kommen, wie es geht, ist es natürlich eine andere Sache, als man versucht, es anzutragen. Ansonsten sind natürlich immer ganz leichte Töne, ganz leise Töne, alles was so wie so eine Perlenkette. Ich sage den Kindern immer, die Töne liegen an der Wirbelsäule und laufen wie ein Fahrstuhl an der Wirbelsäule rauf und runter zum Beispiel und können auch unseren Körper übersteigen in dem Sinne von, wir haben einen Zylinder auf oder sowas. Dass man sagt, die Töne klingen eigentlich über, schwirren über eurem Kopf wie so ein Rotorblatt von einem Helikopter oder so. Und dann nochmal wirklich nochmal eine viel größere Leichtigkeit reinzubringen, weil die Kinder für die Leichtigkeit meistens erst ein Konzept entwickeln müssen und das Wochen und Monate dauern kann. Also da muss man wirklich Geduld mitbringen.
Und würdest du auch sagen, wir starten erstmal mit glissandierenden Klängen, wo es vielleicht erstmal gar kein richtig und falsch gibt, um da so ein Gefühl für zu entwickeln? Oder würdest du auch direkt mit kleinen Übungssequenzen starten?
Nein, keine Übungssequenzen. Also ganz lockere Glissandi einstellen. Und Kopfstimme heißt ja nicht, dass ich jetzt erstmal denen ein hohes G präsentiere und von ihnen verlange, dass sie das können, sondern Kopfstimme kann man ja über das Ganze, über alle Register verwenden. Und es sollte auch bis zum gewissen Prozentsatz überall dabei sein, meiner Meinung nach. Deswegen kann man Kopfstimme tatsächlich auch bei tieferen Tönen schon ausprobieren. Also man kann durchaus auf einem tieferen G ansetzen und das aber dann einfordern, dass es so leicht gesungen wird, dass der Kopfstimmanteil so hoch ist, dass sie ein Gefühl dafür entwickeln können. Und dann kann man ganz langsam sie über die Leichtigkeit ein bisschen in die Höhe führen. Und es ist ganz oft, dass ich einfach nur das C2 nicht rausgebe. Für lange Zeit, dass das quasi mein höchster Ton ist, mit dem ich sie einsteigen lasse. Das heißt nicht, dass meine Stücke bei C2 enden. Aber da beginnt einfach das Glissando und ich immer von oben nach unten. Also nie von unten nach oben, weil sonst habe ich viel zu viel Gewicht auf der Stimme, sondern immer von oben einsetzen lassen. Und manchmal spiele ich auch ein Glissando im Klavier, das bis zum C geht und sage, jetzt führt mal das weiter nach unten. So war's. Und wenn man das dann mit gedämpftem Pedal macht und dann eben auch den fetten Sound rausnimmt und sagt, es muss genauso wie so ein Lautenzug, wenn jemand ein Cembalo hat und kann einen Lautenzug rein, super, weil das können die Kinder ganz toll imitieren.
Kannst du das mal vormachen, wie das klingt, wenn du mit so einem ganz leichten, kopfstimmigen Klang in der mittleren Lage oder auch in der unteren Lage das für die Kinder vorsingst?
Klar, also in der unteren Lage klingt es dann zum Beispiel. Und dann würde ich das immer weiter nach oben führen. Und nicht auf dem ersten stehen bleiben, sondern sofort verlassen. Man setzt den ersten Ton an und dann wird er nicht bestätigt. Wir halten ja meistens den ersten Ton länger, um ihn uns zu bestätigen. Ja, wir haben die Tonhöhe erreicht und so. Darum geht's in dem Fall gar nicht. Und es geht auch gar nicht darum, dass die Kinder die gleichen Töne singen und das gleiche Glissando. Wenn jemand höher ansetzt, so what? Wenn jemand tiefer rauskommt, so what? Wie schnell die da unten ankommen, auch alles egal. Die Frage ist, können wir diesen Sound, dieses ganz leichte, feine hervorrufen?
Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, du gehst nicht höher erstmal als bis zum C2, weil ich immer wieder austeste, wie es ist, auch so eine extreme Höhe sehr leicht und locker anzusteuern, auch mit so Rufspielen und so Huhu und irgendwie solchen Sachen, weil ich mal das Gefühl habe, in der extremen Höhe müssen sie halt umschalten, weil sie da anders nicht mehr hinkommen und dann merken, dass sie da Töne haben, die sie noch nie entdeckt haben und dadurch irgendwie auch eine neue Erfahrung mit ihrer Stimme machen. Was denkst du dazu?
Ja, also Rufstimme hilft natürlich, um Töne zu entdecken, die man vorher nicht hatte. Allerdings ist bei Rufen auch immer ein gewisser Grunddruck vorhanden, den ich gar nicht als Assoziation herstellen möchte bei den Kids, sondern die sollen von Anfang an es als sehr weichen Ton wahrnehmen und nicht irgendwie... Ich muss jetzt, rufen ist immer was Lautes. Ich will auf der anderen Straßenseite erreichen oder es ist irgendwas passiert. Man braucht irgendwie schnell Hilfe oder irgendwie so. Das heißt, es ist keine reine Stimmfunktion mehr, sondern es kommt immer eine emotionale Komponente und damit eine gewisse Druckfrequenz dazu. Und die versuche ich beim Wecken der Kopfstimme tatsächlich zu vermeiden. Ich möchte gern, dass die wirklich auf ihre Stimmfunktion sage ich so natürlich niemals, aber ich würde gerne nur auf der Stimmfunktion erstmal arbeiten.
Du bleibst einfach bei diesem Klang, dieser Leichtigkeit als Bild nur, oder hast du noch so ein spielerisches Bild für die Kleinen, womit du die da reinlockst?
Also alles, was druckfreie Naturtöne sind, also sowas wie Vogelgezwitscher oder ein Wind, der um die Ecke kommt oder rauschendes Gras, irgendwie so. Die Frage ist immer, man kann ja ein Bild anwenden und guckt, was zurückkommt und kann dann entweder ausbauen, verändern oder es weglassen. Also da muss man einfach selber ausprobieren, wie die Chorgruppe reagiert.
Ja, ich glaube, da sind wir ja bei so einem ganz wichtigen Punkt, dass so die Schwierigkeit ist oder die Herausforderung vielleicht, als leitende Person wirklich seine Ohren zu schärfen und eben nicht nur zu sagen, ich habe eine Übung, die hat mir jemand gezeigt oder die habe ich in einem Buch gesehen und die mache ich jetzt, sondern wirklich immer zu hören, was kommt zurück und ist es das, was ich haben möchte und wie kann ich sonst darauf reagieren und dann eher so eine experimentierende, offene innere Haltung zu haben, oder? Wie würdest du das beschreiben? Was würdest du Leuten mitgeben, wie man das so ein bisschen trainieren kann, auch dieses bewusste Hören und Reagieren?
Also Bewusstsein finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde, bei jeder neuen Übung oder auch vielleicht bei jeder alten Übung sollte man sich ganz kurz überlegen, was ist der Sinn und Zweck dieser Übung? Ist sie für meinen Chor richtig? Das kann man im Zweifel unter Umständen erst rausfinden, nachdem man sie mal gemacht hat oder auch schon mal 20 Mal gemacht hat und sie dann trotzdem verwirft. Und was sind die Nachteile dieser Übung? Also es gibt keine Übung, die nicht einen Nachteil mit sich bringt. Und das im Vorfeld zu wissen, wenn man weiß, man hat eine Übung mit relativ vielen Vokalen, also kann oder Vokal, die falschen Vokale in der tiefen Lage zum Beispiel oder sowas. Und dann kann es einfach so Side-Effects hervorrufen, die man gar nicht haben will, die man dann aber in der Probe schon etabliert hat und die muss man dann am Ende ausgleichen. Also wenn eine Übung wirklich was ganz, ganz Tolles hat und man will es unbedingt haben und weiß, was ist, das ist der Nachteil, dann unbedingt auch eine Ausgleichsübung anschließend hinterher schießen und sagen, wie ihr wisst, hat das und das total gut funktioniert. Wir behalten das jetzt bei, wir müssen aber nochmal ein Augenmerk legen auf. Gilt nicht für 5 bis 7 Jahre, aber dass für jede Übung einfach ein Bewusstsein da ist, warum funktioniert es, was sind entsprechende Bilder, wie kann ich diese Übung erklären? Und diese Bilder kann man unter Umständen auch erst entwickeln, wenn man gehört hat, was zurückkommt. Aber das Grundverständnis von einer Übung finde ich ganz zentral als Leitende. Das finde ich ganz wichtig.
Ich gehe jetzt nochmal kurz einen Schritt zurück zu dem Gedanken, wir sind bei den 5- bis 7-Jährigen und wir starten so ein bisschen mit den Basics, den stimmbildnerischen Basics. Dann hast du so gesagt, das erste ist für dich so dieses Entdecken der Kopfstimme, was, glaube ich, ja einfach essentiell ist, dass wir in so einen gemeinsamen Stimmklang hineinwachsen können mit der Gruppe. Was wäre noch so ein Thema, was du da so im Kopf hast, wo du guckst, was braucht da die Gruppe, was wären das noch für Themen?
Das ist halt super gruppenspezifisch. Also das muss man angucken, wen man vor sich hat. Also auch Kopfstimme, es kann ja sein, dass ich eine Chorgruppe treffe, die einfach alle super Kopfstimme haben. Die Chance existiert, also es ist nicht null. Und ich glaube nicht, dass man irgendwie Problemfelder aufmachen muss, wo keine sind. Oder jetzt, ich habe gehört, man sollte das und das als erstes machen, also mache ich das als erstes. Die Frage ist, wo ist meine Gruppe jetzt? Was kann ich von dieser Altersgruppe erwarten? Was kann ich von dieser Altersgruppe nicht erwarten? Weil sie stimmlich noch nicht entwickelt ist, weil sie musikalisch noch nicht weit genug entwickelt ist und so weiter. Und dann einfach sehen, die sind toll so, wie sie sind und im Rahmen dessen, was sie können, wo kann ich sie von jetzt weiterführen und was wollen wir eigentlich erreichen? Und dann kann ich eine super starke Stimme, also super starke Chorgruppe haben mit toller Kopfstimme und irgendwie alle möglichen, die aber rhythmisch total Banane sind. Und dann lege ich natürlich im Einsingen auch Rhythmus an. Also Einsingen ist ja nicht nur, ich mache die Stimme warm und fokussiere mich auf meinen Körper. Einsingen kann ja auch Klatschübung sein. Das fokussiert ja auch. Gemeinsam einsetzen, gemeinsam aufhören, Bewusstsein schaffen für die Gruppe an sich, was ja Rhythmus auch total gut macht. Also da ist es hören, überlegen, was man machen möchte, überlegen, was kann man verlangen. Also ist auch ein Unterschied, ob die Gruppe jetzt 3-mal kommt die Woche mit 5 oder ob sie 1-mal die Woche kommt. Und ob sie die 3-mal die Woche mit 1 Stunde haben oder 1-mal die Woche mit 30 Minuten. Also da gibt's einfach ein ganz anderes Portfolio, das man sich ausdenken muss. Und entsprechend muss man einfach alles angleichen. Ich glaube, das A und O ist wirklich hinsetzen, einen Plan haben, machen, analysieren, sagen, hat es funktioniert, was ich haben wollte? Nein, hat es nicht. Und es ist auch nicht schlimm, finde ich, wenn in der Chorprobe einfach mal 30 Sekunden Stille entsteht. weil man als Chorleiter gerade nicht weiter weiß. Oder gerade denkt, war das jetzt das, was ich wollte? Oder was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert? Ich finde vor allem am Anfang, wenn man Zeit braucht, die Analysen zu erstellen, finde ich, muss man sich die Zeit auch nehmen. Die merken ja, dass man denkt und die merken, dass man versucht, eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe nie erlebt, dass es in diesen 30 Sekunden irgendwie Tohuwabohu gäbe, sondern die gucken einfach an und sagen dann, alles klar? So, ja, ich weiß gerade nicht so ganz, ob das war, was wir machen wollten. Und wenn man am Ende sagt, komm, wir machen es nochmal, und zwar genau so, dann ist ja schon irgendwas passiert und dann wissen die, ach, es gibt eine Aufgabe. Ich mache es nämlich genau so nochmal. Ist ja auch eine Aufgabe.
Wenn ich mich jetzt so erinnere an diese Altersgruppe, ist so ein großes Thema für mich auch immer gewesen, die in so ein Stimmlegato zu bringen, weil natürlich nicht alle, aber doch relativ viele so Schwierigkeiten noch haben, lange Phrasen zu singen, zu häufig atmen, auch so eine Linie oft erstmal nicht empfinden können, sondern so ein bisschen so ein deklamierendes, stampfendes Singen haben, auch wenn sie die richtigen Töne vielleicht schon treffen, aber dass es trotzdem irgendwie sowas Sprechhaftes hat und sie nicht so richtig in den Stimmenklang kommen, der mit so ein Stimmlegato kommen. Und kennst du die Problematik in der Altersgruppe und hast du da Anregungen, was du da machen würdest?
Also was die Kinder lernen müssen, ist, dass die Länge der Vokale unterschiedlich sind zwischen Sprechen und Singen. Und das kann man ihnen, glaube ich, auch erklären. Also man kann ihnen, und zwar indem man positiv und negativ einfach mal vormacht und sagt, wenn ich jetzt diese Phrase so singe, wie ich spreche, dann klingt sie folgendermaßen. Und wenn ich jetzt diese Phrase so singe, wie man eigentlich singt, dann klingt sie folgendermaßen. Und dann kann man auch mal fragen, was ist der Unterschied? Und dann werden manche Kinder aber sagen, ja, die Konsonanten waren lauter. Und denkt so, kann sein, vielleicht waren auch die Vokale kürzer. Sage ich nicht, warte ich erstmal drauf, ob das kommt. Und dann kann man eben Stück für Stück eben Phrasenbildung über die Länge der Vokale herstellen. Und dann kann man auch mal zu lange Vokale machen und dann ist man halt nicht mehr pünktlich und so. Ich glaube, mit einem Stück, das man sehr, sehr gut kennt, wo es schöne Vokale gibt, die für die Kinder in einer schönen Lage liegen, kann man das am Stück erklären und kann dann beim nächsten Mal sagen, erinnert ihr euch, wir haben doch da die Vokale verlängert, um die Phrase auszubauen. Und je länger die Vokale sind und je dichter sie sind, umso besser ist auch die Luftführung und dadurch ist auch die Phrasenbildung einfacher. Also ich hänge das ein bisschen an den Vokalen auf.
Ja, da kann ja auch vielleicht helfen, also dass man das in so einem Singsang spricht und quasi erstmal so in den Mund nimmt und den Text so deklamiert in so einem kopfstimmigen, lange Vokale sprechenden. Das hat so ein bisschen was Lustiges. Also da lachen die auch immer und wir machen daraus immer so einen kleinen Witz und sagen so, hey, oh, spann den Wagen an. Irgendwie sowas wie so ein Windhauch, der so durch den Raum weht und mit diesen langen Vokalen so ein bisschen lustig klingt. Und dass wir es dann ins Singen übertragen und das klappt häufig ganz gut. So finde ich immer so ein ganz gutes Bild. Wie viel erklärst du stimmbildnerische Themen? Wie alt sind die Kinder, wenn du anfängst, bestimmte Dinge auch zu erklären und nicht einfach nur zu machen? Oder gehst du einfach ganz lange übers Machen und erspüren und sehr viel später erst ins Reflektieren, was das eigentlich stimmbildnerisch, was da die Funktionen sind oder so?
Also meine Chöre haben mir die Aufteilung 5 bis 7 und dann 8 bis 12. Das ist einfach dem geschuldet. Ich habe noch keine Älteren als 12, weil wir den Chor erst gestartet haben vor 4 Jahren. Und die 5- bis 7-Jährigen werden einfach intuitiv unterrichtet. Also da geht es ums Vormachen, da geht es ums Nachmachen, da geht es auch, manchmal begrüße ich sie einfach singend und mache schon eben diese langen Vokale dazu. Und dann merken die, ach so, ja, eigentlich ist ja das, was sie sonst spricht und jetzt singt sie es oder so, um einfach das Bewusstsein am Laufen zu halten dafür. Ich finde, ab 8 oder 9 ist es so ein Alter, wo ich anfange zu erklären oder wo ich sie vielmehr Sachen spüren lasse und auch übertrieben spüren lasse und wo sie dann sagen, aber was passiert denn da jetzt gerade? Und sagt, ja, eine Frage an dich. Also wo spürst du es denn und wo verändert sich denn was? Und was verändert sich denn, wenn alle das gleichzeitig machen? Wie hören wir uns dann eigentlich an? Und ich möchte, also es gibt dann schon eine sehr reflektorische Ebene, aber es geht immer die Sensation vorne her. Also es wird nichts erklärt, was die Kinder nicht vorher gespürt haben und wo ich nicht vorher bei jedem Einzelnen gesehen habe, dass der Groschen gefallen ist. Also wenn es einen im Raum gibt, der noch nicht so ganz, für den noch nicht so ganz klar ist, was wir hier eigentlich machen, dann mache ich es entweder nochmal oder ich vertage es und mache es die Woche drauf, weil Kinder sind jeden Tag anders drauf und manchmal ist Erkältung und man spürt es einfach nicht. Aber erst, wenn alle wirklich dahinter stehen und dann wird einfach, kommt wahrscheinlich irgendwer und stellt die Frage, was soll denn das Ganze? Und wo kommt denn das überhaupt her? Genau. Aber dann, erst dann, mit 8 oder 9, fange ich an, reflektorisch. Das heißt nicht, dass die Jungen nicht die Unterschiede kennen zwischen Sprechstimme und Flüsterstimme und Kopfstimme und so. Also in der Ebene das, was sie begreifen können und auch im Alltag verwenden und was für sie spielerisch natürlich ist, den Sachen gebe ich schon einen Namen. Also Definitionen gibt es dann schon.
Könntest du sagen, wie oft du mindestens eine Übung über die Wochen wiederholst, bis sie so in so einem Repertoire sind an Stimmübungen? Oder reagierst du super spontan und wechselst auch recht flexibel zwischen Übungen hin und her?
Also ich möchte ja gerne ein Repertoire an Übungen aufbauen. Und man sollte natürlich nicht irgendwie jede Woche 5 neue Übungen machen, um dann irgendwie nach 4 Wochen irgendwie 20 Übungen am Start hat. Sondern das ist ja ein Langzeitprojekt eigentlich. Und so eine unbekannte Übung, finde ich, kann man zumuten. Pro Einsingen oder pro Treffen. Und die dann aber auch eine Weile machen. Weil es dauert einfach, bis der Körper es begreift und bis das Muskelgedächtnis begreift und bis sie über den Tonumfang, den sie abdecken soll, dann auch wirklich sauber ausgeführt wird. Und bevor ich eine Übung liegen lasse, möchte ich eigentlich, dass die Leute sie, wenn wir sie wieder rausholen, zum Beispiel 8 Wochen später, sich auch an die Details erinnern und auch sagen, ach, wir haben die Übung gemacht, weil es ging eigentlich darum, dass die Sprünge stimmen oder es ging darum, dass die Quinte sauber ist oder es ging darum, dass wir das A schön mischen und dass der Chorklang nicht streut und solches. Also es gibt auch, ich mache die Übung und dann ist es erstmal eine fremde Übung, dann sind die Kinder damit beschäftigt, sie einfach nachzumachen. Und dann ist gut. Die Woche drauf machen wir die Übung wieder und dann geht's wieder nur mal ins Nachmachen und Erinnern. Und die Woche drauf kann man dann schon mal sagen, guck mal, wir haben uns jetzt an die Übung gewöhnt. Vielleicht können wir da ein bisschen präziser sein. Und dann wird die Präzision eingeführt, aber nur auf einer Ebene. Und dann kann man sagen, die Übung hat aber noch das. Und dann können wir vielleicht nicht nur die Quinte sauber singen, sondern wir können auch noch das Streu-A irgendwie loswerden. Nächste Ebene eingeführt. Und so kann man für jede Übung einfach die Parameter definieren, die man gerne hervorheben möchte und dann sagen, an der Übung machen wir diese 3 Dinge klar für den Chor. Und wenn das dann sitzt, dann ist es tatsächlich so, dass man, obwohl man die Übung gar nicht gemacht hat, im Repertoire irgendwie 4 Wochen später sagen kann, erinnert euch an die Übung? Und auch wenn sie kurz vor, ja, genau, es ist genau das gleiche Prinzip. Können wir das bitte hier genauso singen wie in dieser Übung? Und das ist ja auch, also dieser Transfer herzustellen zwischen, ich mache das in der Übung und ich lerne etwas in der Übung oder habe ein Bewusstsein für eine bestimmte Problematik, und übersetze es dann ins Repertoire, indem ich einfach kurz zurückgreife und sage, ihr erinnert euch, genau das Gleiche hier. Und dann ist es gar keine Problemstelle mehr, sondern ist es innerhalb von 10 Sekunden gegessen, einfach weil sie ein Bewegungsmuster haben, auf das sie zurückgreifen können.
Das ist jetzt natürlich, es klingt bei dir jetzt so einfach, aber das ist natürlich hochkomplex und mit ganz viel Erfahrung verknüpft, die du ja da hast. Jetzt, das finde ich total spannend. Wie planst du dann so deine nächste Probenperiode, was weiß ich, in welchen Abständen man so denkt, vielleicht bis zum nächsten Konzert oder das Halbjahr, hast du da für dich so eine, ich sag mal, so eine Architektur des Klangs, was so in dir so da ist, wo du hin willst und wie planst du deine stimmbildnerische Arbeit mit der Gruppe oder gehst du da so wie ich so ein bisschen nicht ganz so konzeptionell ran. Deswegen versuche ich mir da jetzt schöne neue Tipps abzuholen.
Also ich gucke mir das Projekt an, das wir vorhaben. Und wenn wir jetzt sagen, okay, es ist jetzt Mitte Juni, glaube ich, ne, wo wir aufnehmen. Und wir hatten jetzt letzte Woche die erste Sitzung, da ging es ums Krippenspiel. So, jetzt steht es wieder zur Debatte. Und ich weiß sehr genau, was mein Chor letzte Weihnachten konnte und was er nicht konnte. Ich kann aber jetzt im August schon anfangen, Sachen rauszuziehen, die mir damals nicht so gut gefallen haben. Und ich weiß ja die Parameter, die mir nicht gefallen haben. Das heißt, ich kann jetzt im Prinzip im August mir einzigen Übungen überlegen, wie ich das abfischen kann, was ich später an Weihnachten brauche. Okay. Genau, also während wir über Weihnachten reden, überlege ich schon, was sind die einzigen Übungen, beziehungsweise was ist das angrenzende Repertoire? Zum Beispiel waren für den Chor damals bestimmte Legato-Bögen und bestimmte Texte unterzukriegen. Es gibt da so ein Gloria, so ein Schlusschor zum Beispiel mit relativ schnellen Melismen und das war nicht so einfach, das dann trotzdem im Legato zu singen und trotzdem schnell genug zu sein im 6/8 und so weiter. Und dann werde ich jetzt aber für das Repertoire, das im Oktober, November kommt, was nicht so wichtig, also ich will jetzt nicht sagen, ist nicht so wichtig, wir haben ja Gottesdienste zu singen, aber ich habe mehr Freiheit, weil Weihnachten steht einfach so als Thema. Und dann kann ich jetzt gucken, wie ich das Repertoire schon dahin führe, dass ich in den Stücken schon das so ein bisschen anlege oder dass die, was weiß ich, einen Vers haben oder einen Refrain, der das abdeckt, was die dann an Weihnachten können müssen. Weil Weihnachten ist dann gelivestreamt und das ist dann, die Kirche ist dann knallevoll und die sind eh furchtbar nervös und dann muss das halt einfach sitzen. Und das kann ich jetzt in einzigen Übungen anlegen, kann es dann übertragen auf das Repertoire, das ich dann vorher plane, um dann an Weihnachten gut dazustehen. Das ist der Optimalfall, though.
Das ist jetzt natürlich sehr beeindruckend. Da gehört dann ganz viel dazu, also das auch so voraus hören zu können quasi, dass man schon weiß, ja, da werden wahrscheinlich bei diesem Stück diese Probleme kommen, dass ich die antizipieren kann und die dann schon einbetten kann im Vorfeld in Übungen, dass sie da heranzuführen. Also das ist natürlich hochvirtuos, was die Planung und die konzeptionelle Leistung so angeht. Ja, das ist super. Ja.
Man kann auch dazu sagen, dass jedes Stück, das man singt, hat bestimmte Parameter, die man wieder braucht. Also selbst wenn ich jetzt an Weihnachten zurückdenke, dann heißt es ja nicht, ich kann ja trotzdem gucken, was haben wir im Februar gesungen. Und wenn ich mich erinnern kann, wie das geklungen hat, kann ich ja gucken, wie waren das, hatten wir was im Sechsachteltakt, wie groß waren die Melismen, wie weit waren wir da schon. Also nur weil ich das da nicht hervorgehoben habe als Ziel zum Beispiel, heißt es ja nicht, dass es wir nicht trotzdem durch Zufall drin hatten. Und dann kann ich mich erinnern, wie klangen denn die und wie sind die damit umgegangen und wo möchte ich die gerne haben im Dezember. Also alles, was wir in irgendeiner Form arbeiten, läuft im Prinzip alles in die gleiche Richtung. Und das heißt auch nicht, dass ich nur Repertoire singe im Oktober und November, was dieses eine Thema bearbeitet, sondern die kriegen auch Fun Stuff, aber dass man so ein Stück hat, wo man es irgendwie vorbereiten kann.
Ja, spannend. Ganz anderes Thema. Gemischstimmiger Jugendchor. Also das haben wir in Schulchören auch viel. Wir können also gerne vielleicht auch mal in das Thema Mittelstufe reingucken, wo die Jungs dann eben vielleicht gerade im Stimmwechsel sind, bei den Mädchen ja auch eine Mutation stattfindet. Wie kann ich da ein gutes Einsingen gestalten für eine gemischstimmige Chorgruppe, in der vielleicht auch gerade einige Stimmen in einer Transformationsphase sind?
Das ist eine super Frage. Und ich habe hier ein Jahr Grundschule, Mittelschule gearbeitet in den USA und ich habe mit der Rektorin ausgehandelt, dass wir 6., 7. und 8. Klasse trennen. Also wir haben dann, die Jungs hatten quasi eine Stunde Musik und die Mädchen hatten eine Stunde Musik. Und wir haben, und deswegen konnte ich sehr individuell auf das eingehen, was ich vorfand. Also die Mädchen waren ja, sind 6., 7., müssten eigentlich durch den Stimmbruch schon durch sein. Das heißt, die können klanglich einfach mehr und größere Phrasen singen und müssen sich eher mit der Identität beschäftigen ihrer Stimme, während bei den Jungs, die da in dem Alter ja so richtig reinrasseln. Und entsprechend habe ich mit den Jungs mehr Sprechchöre gemacht und eben je nachdem halt, wo die Gruppe auch steht. Genau. Und da ein Einsingen, es ist wirklich schwierig, weil Stimmwechsel ist sehr individuell, unfassbar individuell, weil nicht nur die Stimme ja sich verändert, sondern der ganze Körper sich verändert. Dann die großen Fragen kommen, wer bin ich und wer will ich sein und wer bin ich innerhalb dieser Gruppe und wie stehe ich zu meinen Lehrern und wie stehe ich zu meinen Eltern? Und da bricht auf einmal so wahnsinnig viel ein, dass ich die versuche, wenn ich sie nur in der Gruppe habe, wirklich eigentlich darin zu bestärken, dass das, was sie machen, gut ist und dass das, was kommt, toll sein wird und dass es wert ist, jetzt die Zeit da durchzugehen, wie auch immer man das macht. Also es ist gar nicht so sehr die Einsingen, die ich mache, sondern es ist mehr ein Gruppengefüge und die Begeisterung für jeden Einzelnen, dass er eben ganz toll ist, so wie er jetzt gerade ist. Und das finde ich viel wichtiger, dass die soziale Komponente stimmt, weil singen lernen können die später immer noch. Aber dass die eben da rauskommen und dann eben so selbstbewusste Individuen sind, die dann auch irgendwie stolz auf sich sind und damit Begeisterung Musik machen, finde ich viel wichtiger. Und wir haben dann so Sachen aufgeführt wie die Geografiefuge von Ernst Bloch. oder ich habe ein paar Sprechchöre rausgesucht, die für Mittelschule komponiert wurden oder einfach da die rhythmische Komponente geschult, das Gruppengefüge geschult. Auch verschiedene, eben, ich habe das dann drei- und vierstimmig gemacht auch. Also die hatten auch, waren kleinere Gruppen und mussten dann Rhythmen erarbeiten und sowas. Aber die Singstimme an sich, solange ich sie nicht in der Gruppe habe und solange ich nicht weiß, wie viel Singevorerfahrung sie haben, lasse ich in der Zeit tatsächlich ruhen.
Aber ich finde, das sind ja ganz wichtige Themen jetzt auch für Leute, die in der Schule arbeiten und ja auch vielleicht Schulrektorinnen und Schulrektoren sind, die sagen, Mensch, da ist doch jetzt gerade dieser Mittelstufenchor, die sollen doch jetzt singen bei der nächsten Weihnachtsfeier XYZ. Und dann so eine Erwartungshaltung manchmal aus dem Schulkollegium da ist, dass die irgendwas performen, und dann doch so ein Bewusstsein zu haben, wenn man so eine Chorgruppe leitet, dass nicht alles für diese Stimmen geeignet und gesund ist, oder? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was an die Hand geben, auch den Leuten, die in dem Bereich arbeiten, worauf sie da so unbedingt achten sollten.
Also die Sachen, die gesund sind, rein stimmlich sind tatsächlich die wenigsten. Und ich würde da auch nicht rangehen, wenn man sich nicht auskennt. Weil eben die Kinder kriegen ja mit, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich nicht wohlfühlen. Und ich finde, das Letzte beim Musikmachen ist, dass sie sich nicht wohlfühlen. Also das sollte überhaupt gar nicht auf der Agenda stehen. Und deswegen habe ich zum Beispiel, ich hatte eine 5. Klasse, wo es drunter und drüber ging, in der Zeit. Und wir haben dann im Weihnachtskonzert zum Beispiel eine Improvisation gemacht über das Kopfthema von Carol of the Bells. Also es ist da, 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 da. Und ich habe beide 5. Klassen zusammengenommen und habe die in 360 Grad in der Turnhalle aufgebaut. Und jede Gruppe hatte, die einen mussten das Thema stampfen, die anderen klatschen, die nächsten schnipsen, die anderen mussten es als Body Percussion. Also es war irgendwie sehr verteilt. Und dann haben wir eine Improvisation aufgebaut. Und dann haben wir Echo-Gruppen gemacht. Also wir hatten eine Stampfgruppe in der einen Ecke und dann diagonal in der anderen Ecke eine andere Stampfgruppe. Und dann haben die sich gegenseitig die Klänge hin und her geworfen, was für das Publikum total interessant ist. Und dann haben sich die Klatschgruppen und dann hat sich das aufgebaut. Und dann habe ich mit den Kindern zusammen zum Beispiel eine 3-minütige Improvisation entwickelt, weil eben weder stimmlich noch musikalisch genug Background da war, irgendwas zu machen. Und ich die Gruppe auch zu wenig kannte, um das Thema überhaupt anzufassen. Und ich dann einfach dachte, ich nehme mir die Zeit und gebe ihnen was, was Spaß macht, was aber trotzdem challenging ist, weil es ist nicht so einfach, ein Echo hin und her zu werfen und präzise zu sein bei so einem schnellen Rhythmus. Und gleichzeitig lasse ich sie emotional und musikalisch wachsen, aber ohne die Stimmen irgendwie zu irritieren.
Man kennt ja so dieses Bild aus den Mittelstufenchören. Vorne stehen die Mädchen, strahlen, performen voll, sind voll dabei, und in der letzten Reihe stehen so die Jungs in so gebeugter Haltung, tauchen so ab, singen auf jeden Fall zu 80% auch nicht die richtigen Töne, und man stellt die auch schon so nach hinten, damit sie nicht so stören in ihrer komischen, demotivierten Haltung. Hast du da irgendwie Anregungen, wie man mit der Situation umgehen kann? Ich glaube, viel wird auch einfach gesagt, ja, singt einfach, was ihr könnt. Da fehlt aber wahrscheinlich häufig so dieses Gefühl für die eigene Stimme, selber entscheiden zu können, was kann ich jetzt mitsingen? Dann ist es aber vielleicht nicht immer so förderlich. Ich finde das eine schwierige Situation, was man Leuten da raten kann. Wie würdest du damit umgehen?
Es ist eine schwierige Situation. Also wenn es natürlich jetzt Kinder sind, die ich begleite, seit sie in der 5. Klasse sind, und wir sagen, sie sind 7. oder 8. oder so, und ich kenne die schon seit 3 Jahren, und ich kenne das musikalische Potenzial von jedem Einzelnen, und ich weiß, die Gruppe ist zum Beispiel relativ stark in Rhythmus, dann spricht ja nichts dagegen, dass die Gruppe, die gerade nicht singen kann oder die sich schwer tut oder der auch einfach das Körpergefühl fehlt in dem Alter, dass die einen Rhythmus entwickeln, der zu einem Stück passt, den die anderen singen. Also ich finde, dass man wir haben eine Partitur vor uns und wir setzen die jetzt um, und zwar so, wie es gewollt ist, davon löse ich mich total. Ich finde es totalen Quatsch. Ich muss gucken, wen habe ich vor mir, wie kann ich sie bestmöglich fördern, auf gar keinen Fall blamieren oder bloßstellen. Und den Kindern fehlt auch einfach ja das Körpergefühl dafür, was für sie gut ist und was nicht für sie gut ist. Gleichzeitig muss man sagen, vor allen Dingen in der Schule hat man nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie alle 300 Kinder im Blick. Bei mir waren es tatsächlich, ich habe 400 Kinder unterrichtet in der Woche, ich habe 400 Kinder gesehen, und ich habe keine Chance, 400 Kinder individuell so zu betreuen, dass ich das für jeden optimal, gesund, bestfördernd möglich, wünschen sich alle, ist nicht möglich, wissen wir alle. Deswegen dann habe ich mir Gruppen vor und gesagt, okay, bei denen geht's gerade gar nicht gut, und dann man hört beim Lachen und so weiter, Stimmwechsel, warum nicht irgendwie eine coole Challenge, und die denken sich einen Rhythmus aus, während die anderen ein Stück singen. Also ich habe alles aufgerissen an Krusten und ich habe alle Partituren zerpflückt und habe gesagt, ich nehme ein Thema von hier und ich nehme einen Rhythmus von da und wir kombinieren Bach und wir kombinieren Schönberg, und dann vielleicht kann man auch super, auch ganz toll Kids losschicken und Geräusche aufnehmen. Einfach eine Tür schlägt zu oder stampfen auf der Treppe. Sollen es aufnehmen, schmeißen das in Audacity oder in irgendeine andere Software und verfremden es auf irgendeine Art und machen dann einen Beat dahinter, den man dann zwar in der Live-Performance nicht live performt, aber vielleicht einspielt auf das, was die anderen dann zum Beispiel singen. Also da kann man ganz viel machen und die können ganz viel da lernen. Und man muss die ganzen Grenzen überwinden, die wir als klassische Musiker ständig vorgeführt kriegen, muss man sagen, sehr experimentell sein. Das hat denen so Spaß gemacht, diese Geräusche aufzunehmen. Und ich habe auch mal eine Session gemacht, da saßen wir alle im Kreis und gesagt, jeder muss ein Geräusch aufnehmen, darf aber keinen Gegenstand verwenden. Es muss ein reines körpererzeugtes Geräusch sein. Finden mal 20 Geräusche mit 8 Klässlern, die sich nicht wiederholen und so individuell sind und die dann eben verzerren, verkürzen durch alle Oktaven. Also was halt so ein Musikbearbeitungsprogramm alles machen kann, um sie dann als Rhythmus zusammenzubauen. Und dann kann man verschiedene Tonspuren zusammenbauen und hat man am Ende einen super coolen Hip-Hop-Rhythmus, auf dem dann anderen Bach-Choral singen. Why not?
Ja, super. Das sind doch richtig tolle Ideen, mit denen man auch gleich wieder einfach sieht, dass wir über die Grenzen hinweg denken müssen, die wir häufig so mitbekommen haben durch unsere klassische Ausbildung, dass es keinen Grund gibt, sich an die zu halten. Genau. Vielleicht noch einmal zum Abschluss, wäre es total spannend, wenn du vielleicht mal konkret eine stimmbildnerische Übung vorstellst, die du im chorischen Einsingen verwendest und anhand derer vielleicht so ein bisschen erklärst, wofür ist die gut und was sind eben auch die Schattenseiten dieser Übung. Das hattest du ja am Anfang so dargestellt und ich glaube, das hilft nochmal so das Verständnis zu vertiefen für diesen Ansatz.
Also welche Übung nimmt man denn da? Also eine Übung, die ich gerne mache, die allerdings auch eine Weile braucht, bis sie überhaupt sitzt. Das ist zum Beispiel die Übung. So, eigentlich relativ normal, gibt es in 1000 Varianten und allen möglichen Vokalen und so. Eine Frage ist zum Beispiel, wie laut fange ich an? Fange ich reine Kopfstimme an oder fange ich gemischt an? Ist mein Chor in der Lage, das gemischt anzusetzen? Ist mein Chor in der Lage, das Laute anzusetzen, nach oben zu dekreschieren oder nicht? Wie schnell mache ich die Übung? Also Tempo ist immer eine ganz große Frage. Und dann, wo sitzt das U? Also jedes Mal, also eine Gefahr zum Beispiel ist vor allem bei Kindern, wenn ich ein U einfordere und dann sage, formt das U mit den Lippen. Und dann ist es meistens so, dass der Klang auch nach vorne fällt. Das heißt auch das U, bitte, U. Und das mischt sich dann nicht mehr und das führt schon gar nicht in die Höhe. Also da kriege ich die Oktave überhaupt nicht hin. Das heißt, da muss man aufpassen, wenn ich sage, formt den Vokal mehr, nutzt mehr eure Lippenmuskeln, beziehungsweise vor allen Dingen die Mundwinkelmuskeln, nicht so sehr die Lippen. Und dann fällt der Klang nach vorne. Das muss ich dann schon wieder ausgleichen. Jedenfalls bei den Kids, die ich unterrichte, im englischsprachigen Raum scheint es so zu sein. Dann habe ich das Problem, wie sauber möchte ich die 3, wie sauber möchte ich die 5 und wie komme ich gut zu 8? Und alle diese Sachen gibt es zum Beispiel, ich liebe dieses Bild zu sagen, stellt euch vor, ihr springt auf einen Stuhl mit beiden Füßen gleichzeitig. Also wir springen ja nicht genau die Höhe, die die Sitzfläche hat, auf die wir wollen, weil sonst würden wir ja hängen bleiben. Sondern wir springen drüber und landen dann auf dem. Und genauso ist es da auch. Wir springen drüber, heißt, wir stellen mehr Resonanz zur Verfügung, also jetzt zum Analysieren, wir stellen mehr Resonanz zur Verfügung, als wir brauchen, damit der Ton dann, auf dem wir letzten Endes landen, erstens besser vorbereitet ist, zweitens intonatorisch sauber und drittens genug resonatorischen Raum hat. Und das kann man dann wieder auseinanderpflücken, kann sagen, das hätte ich für die 3 und die 5 und die 8 gerne. Dann kann man über so Sachen sprechen, wie öffne ich den Vokal U in der Höhe? Weil wenn ich ihn unten wirklich relativ dunkel haben möchte, das wird sich dann 3, 4, 5 Töne höher nicht mehr realisieren lassen. Und dann kann man sagen, öffnet man den Unterkiefer oder öffnet man den Oberkiefer? Wo lässt die Lippenspannung ein bisschen nach? Wo gehe ich Richtung A? Diese ganzen Sachen kann man vorbereiten und thematisieren.
Es ist sehr komplex. Aber deswegen ja auch so spannend und so lebendig. Judith, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst in meinem Podcast. Hast du 3 Gedanken, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest für ihre stimmbildnerische Arbeit in Chören?
Also der erste Gedanke ist auf jeden Fall ausprobieren. Also nicht sagen, können wir nicht, sondern sagen, wie können wir das? Und warum können wir das? Also ja, nicht einfach ein Projekt verwerfen, sondern sagen, wie kann ich das Projekt so anpassen, dass meine Kinder davon profitieren und sich fantastisch präsentieren. Das Zweite ist einfach in die Gruppe reinspüren und zuhören. Zuhören und reagieren und wahrnehmen. Und nur weil eine Übung letzte Woche funktioniert hat, heißt es nicht, dass es diese Woche funktioniert. Und auch mal Proben aufnehmen. Also Sachen wie, ich erinnere mich jetzt, wie letzte Weihnachten geklungen hat und deswegen möchte ich nächste Weihnachten das ein bisschen anders. Das braucht Erfahrung, bis man sich Klänge so merken kann, dass man unterm Jahr einfach mal sagen kann, ich möchte es gerne verändern. Und solange man dieses Ton- oder dieses Bildgedächtnis irgendwie noch nicht so richtig entwickelt hat, das braucht tatsächlich Zeit und die muss man sich auch nehmen, bis man sich an Bilder erinnern kann, die den Schwerpunkt Klang haben. Bis dahin ist es auch total okay, einfach mal was aufzunehmen und eine Probe aufzunehmen und zu Hause zu analysieren und sagen, es funktioniert da noch nicht ganz, kann ich das jetzt abfassen oder ist es ein Thema für die Zukunft? Und nur weil es ein Thema für die Zukunft ist, heißt es nicht, dass man das Stück nicht singen kann. Also Leute finden es trotzdem toll und die Leute, die das wissen, was wir machen oder die Parameter, die wir anlegen, das ist ein Spezialgebiet. Also die Leute, die in den Gottesdienst kommen und den Chor hören, die werden nicht sagen, ah, das A war zu kurz. Das passiert einfach nicht. Deswegen einen Plan machen und einen langfristigen Plan machen und Mut haben, die Sachen aufzuführen.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Und das Schöne ist ja, dass wir sowieso gerade gemeinsam dieses neue Format planen, den Expert Call. Und das heißt, da bist du ja auch mit an Bord. Und wenn du jetzt Fragen hast an unsere Expertin Judith Rautenberg für Stimmen, pädagogische Themen, für chorisches Einsingen, für alle Themen rund um die Stimmentwicklung, da ist Judith Rautenberg nämlich auch Großexpertin, dann kannst du dir die schon mal immer notieren und die gerne in unserem Expert-Call stellen. Und ich freue mich, Judith, dass du da mit dabei bist. Und genau, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung, es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich hoffe, dass du von dieser Folge etwas mitnehmen konntest. Und ich freue mich auch sehr, dass Judith Rautenberg ein Teil von unserem Expertinnen-Team ist in unserem neuen Format, den Expert Calls. Denn in den Expert Calls geht es darum, dass du wirklich deine Fragen stellen kannst aus deiner Praxis und Input bekommst live von den erfahrenen Expertinnen aus dem Bereich Singen mit jungen Stimmen. Dass es dort die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, die ähnliche Herausforderungen haben und eben auch wirklich der Transfer in deine eigene chorpädagogische Praxis gelingt. Wenn du da dabei sein willst und dich noch nicht in die E-Mail-Liste dafür eingetragen hast, dann kannst du das jetzt tun. Den Link findest du in den Shownotes. Unser erster Expert-Call findet am 10. Juli um 19 Uhr statt über Zoom. Und wenn du in dem Verteiler bist, dann erhältst du alle Zugangsdaten und du kannst im Vorfeld Fragen stellen, die dich umtreiben oder sie einfach live stellen. Und solltest du nun gerade am 19.07. um 19 Uhr keine Zeit haben, ist das auch gar kein Problem. Wenn du auf der Liste stehst, dann erhältst du im Nachgang auch die Aufzeichnung und kannst sie dir einfach im Nachgang anschauen. Ich würde mich total freuen, dich dort zu sehen. Und in diesem Sinne, keep on singing und bis bald. Gudrun.